Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb, bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Der Moment ist da. Er ist da, auf den alle das ganze Jahr über hingefiebert haben, auf den alle hingearbeitet haben. Es ist endlich da, das große Playoff-Finale steht vor der Tür. Die Blue Devils treffen auf die Hannover Scorpions.
Wer hätte das gedacht?
Wer hat
du
das
ja nicht?
Wer hat das nicht vorhergesagt?
Du hast auf Heilbronn getippt.
Ja, ich muss ja gleich Korrektur machen. Wird schon überall angesprochen drauf. Mensch, hey, hast du keine Ahnung. Ja, stimmt. Ich hätte auf echt Heilbronn getippt, aber naja. So sind es halt die Scorpions geworden bei der Tipp. Beim Tipp bleibe ich allerdings. Es wird ein 4-1. Nach dem gleichen Muster wird es gegen Tilburg. Da kriege ich wahrscheinlich gleich Ärger mit meinem heutigen Gast. Aber schauen wir gleich mal, was er dazu sagt. Vorher noch Grüße nach Tilburg. Ich habe nämlich festgestellt, dass dieser Podcast in den letzten Wochen verstärkt auch in den Niederlanden gehört wurde, wie mir die Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen. Und vielen Dank für die Tipps. Ich habe mich über das niederländische Eishockey jetzt informiert und habe das alles nachgelesen, was mir da geschickt wurde. Ich kenne jetzt die Tilburg Trappers und ich kenne das niederländische Eishockey aus dem FF. So, normalerweise ist der Coach immer nach dem letzten Spiel der Saison da zu einer Analyse. Dieses Jahr drehen wir es um, nachdem letztes Jahr nicht ganz so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen ist er jetzt vor dem Finale da. Herzlich willkommen, Sebastian Buchwieser. Basta, servus.
Ja, servus Fabi und Tom und vielen Dank für die Einladung. Vor dem Finale ist vielleicht ein gutes Omen
diesmal. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also drehen wir den Spieß um. Und bei uns zu Gast ist heute der Trainer des Titelfavoriten. Des Finalfavoriten. Zumindest wenn es nach dem Scorpions-Trainer, nach dem Kevin Godé geht. Den hatte ich gestern an der Strippe und ja, der hat ja ein bisschen tief gestapelt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber der schiebt euch da ganz deutlich die Favoritenrolle zu. Nimmst du denn diese Rolle an?
Ja, ich habe es tatsächlich gelesen, weil ich bin...
Brav, sehr gut.
Ich habe Onetz...
ein Plus-Abo?
Ja,
Plus-Abo. Sehr gut.
Okay. Vorbildlich.
Oute mir jetzt mal als Kunde. Ja. Ich habe es natürlich gelesen und nehme es natürlich mit einem Schmunzeln wahr. Also... Das Narrativ der Weidener Millionentruppe haben wir diese Saison schon sehr viele Trainer strapaziert. Zum einen, um vielleicht schon Ausrede zu haben, falls man verliert gegen die Weidener. Und zum anderen, wenn man gewinnt, lässt es den Sieg natürlich nochmal in einem anderen Glanz erstrahlen. Und ich habe da ein bisschen Verständnis auch für die Mannschaften, vielleicht aus der unteren Region, wenn der Trainer, der vielleicht vorher schon fünfmal verloren hat, dann erzählt, ja, die Weidner sind so super und haben so eine Millionentruppe und wir können fast nicht gewinnen. Ich habe es im Peiting teilweise schon auch ein bisschen so gemacht, dann die Außenseiterrolle angenommen von vornherein. Allerdings, wenn jetzt das der Scorpions-Trainer macht, dann muss ich schmunzeln. Und ich denke, man kann es mit einem Versuch der psychologischen Kriegsführung abtun. Und ja, er ist auch Profi, ist lang dabei und denke, versucht alle Register zu ziehen.
Und das freut mich, dass du mich da bestätigst, weil das war genau mein Eindruck gestern, als ich mit ihm gesprochen habe. Ich meine, oh, da fährt er die verbalen Scharmützel aber wegen früh auf, aber gut. Aber jetzt mal sportlich betrachtet, ist es jetzt auch das Duell, das du eigentlich von Beginn an der Saison erwartet hattest?
Mein Wissen tut man es natürlich nie. Also es sind ja immer Prognosen vor der Saison, der ist Favorit und der ist Favorit. Und man hat ja schon viele Favoriten straucheln sehen. Wir haben ja hier einen St. Pauli-Fan neben uns, die haben ja auch schon mal einen ganz großen Favoriten zum Straucheln gebracht als Weltpokalsieger, Besieger, wenn ich mich recht entsinne. Aber mich freut es jetzt, dass so gekommen ist, weil man schon sagen muss, muss man den Scorpions genauso wie uns ein großes Kompliment aussprechen. Wir waren die großen Favoriten vor der Saison. Wir haben beide die Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt mit einer sehr guten Vorrunde. Beide Mannschaften mit ganz starken Playoffs, auch beide Mannschaften und jetzt hoffentlich mit einem hochqualitativen Finale.
Genau, zur Vollständigkeit halber, bei uns sitzt heute als Zuhörer Frank Werner von Werners Woche, der natürlich auch ein begeisterter Eishockey-Anhänger ist, aber der ist ja immer off sitzend. Also wenn mal jemand hier was aus dem Off reinschreit, das ist Frank Werner, der natürlich in St. Pauli Euphorie hier vielleicht nicht an sich halten kann. Sebastian, ich habe in den letzten Wochen mit den Trainern auch der Gegner gesprochen und da ist mir aufgefallen, der Doug Mason, Grüße nach Tilburg, der hat gestern seinen Rücktritt erklärt. Der ist, zieht sich zurück, macht nur noch die niederländische Nationalmannschaft, aber die Tilburg Trappers künftig nicht mehr. Aber der Doug Mason hat mir gesagt, im Vorfeld eures Duells, ich habe mich überhaupt nicht auf Weiden vorbereitet. Ich kenne die Blue Devils nicht, wie sie spielen. Jetzt sagt der Kevin Godet, der Scorpions-Coach, gestern zu mir, der Oberligatitel ist am schwierigsten zu erreichen, weil sich die Teams überhaupt nicht kennen. In der DEL, in der DEL2 sei es einfacher, weil man da die ganze Zeit gegeneinander spielt, auch während der Saison schon einige Duelle hat. In der Oberliga trifft man Süd und Nord eigentlich nur in den Playoffs. Wie schätzt du diese Lage ein? Wie intensiv, wie detailliert bereitest du dich oder deine Mannschaft auf die Scorpions vor?
Ja, zuerst mal zum Doug Mason. Er hat es mir schon gesagt, dass er nach der Saison jetzt in Tilburg sein Amt niederlegt. Vor dem habe ich riesen Respekt. Der ist 68. Er hat sich noch diese Tortur aufgetan, dann mit dem täglichen Business, dass er eine Clubmannschaft trainiert. Ist jetzt 8 Stunden im Bus gehockt, ist zu uns gefahren, war immer gut drauf, war immer vital und ist auch ein absoluter Fachmann. Ich denke, das ist damals ein bisschen falsch rübergekommen, was er in der Zeitung gesagt hat. Die waren natürlich auf uns vorbereitet. Man hat es gesehen, wie sie gespielt haben. Die kannten uns. Er hat vielleicht gemeint, dass er keinen Spieler persönlich kannte, also dass der sich keine Videos von uns angeschaut hat. Das kann ich mit Sicherheit sagen, dem ist nicht der Fall. Der also, war auf uns absolut vorbereitet.
Da grätsche ich kurz rein, weil das war ähnlich, habe ich für so ein kleines Spielchen empfunden. Weil, also ich habe einen Detail genau gefragt gehabt, was sind die Weidner Stärken, was sind die Weidner Schwächen, und da hat er gesagt, ich kenne die Blue Devils nicht. Dann haben wir uns gedacht, ist das ein gespieltes Understatement, und ich denke mir, der wird doch nicht als Profi im Halbfinale den Gegner nicht kennen. Also ich denke, der hat ein Rolle gespielt. Also ich habe ihm das auch nicht abgenommen.
Ja, ich weiß nicht, ob er die Spielchen überhaupt so nötig gehabt hätte. Also ich war jetzt nicht dabei, aber er war auf jeden Fall, oder sie waren auf jeden Fall auf uns vorbereitet. Mhm. Zum anderen, so mit dem schwierigsten Titel im Eishockey-Business, das ist ja auch wieder das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wenn man jetzt das schafft, und man vorher gesagt hat, das ist sogar schwieriger als in der DL2 den Titel zu erreichen, dann lässt das Ganze vielleicht nochmal in einem anderen Glanz erscheinen und hat dann vielleicht noch mehr Ruhm. Man muss sich als Trainer, glaube ich, ein bisschen verkaufen können. Da sind, denke ich, unsere nordamerikanischen Kollegen uns einiges voraus, ohne ihnen die fachlichen Qualitäten abzusprechen, aber die haben einfach eine andere Art, das Ganze zu verkaufen, die haben eine andere Art, mit ihren Kollegen umzugehen, die schmeicheln dann auch gerne ein bisschen, das ist einfach die Art, mit der muss man umgehen können oder mit der muss man einfach, die muss man auch richtig einschätzen können, man muss sie deswegen nicht kopieren. Das andere ist, man ist ja jetzt in der Profiliga, man kann sich die Videos anschauen. Das ist natürlich am Video nochmal etwas anders, als ob man es live gesehen hat. Man kann die gegnerischen Mannschaften auch nur einschätzen, wie sie gegen andere Mannschaften gespielt haben. Das ist auch nochmal was anderes. Die spielen vielleicht anders, wenn sie gegen deine Mannschaft spielen. Von dem her ist es schon vor jeder Playoff-Runde, wenn du gegen eine Mannschaft aus der anderen Staffel antrittst, nochmal eine Tür, die du aufstößt und du weißt nicht ganz genau, was dahinter kommt, aber man kann sich trotzdem auf den Gegner vorbereiten. Und wir bereiten uns ganz detailliert auf den Gegner jetzt in die Playoffs vor, aber das machen wir in der Vorrunde genauso, aber jetzt natürlich nochmal ein bisschen intensiver, weil man mehr Zeit hat.
Das hat uns der Maxi Kolb in der letzten Folge ja auch verraten, dass du da ein Trainer bist, der da schon viel Wert aufs Detail legt, viel mit Videoanalysen arbeitet. Gibt es im Eishockey allgemein auch so unterschiedliche Trainertypen, wie man es jetzt aus dem Fußball kennt? Wenn ich jetzt da mal einen Friedhelm Funkel in der zweiten Liga als alten Veteran nehme und den Julian Nagelsmann, jetzt muss man unseren Bundestrainer gerade, als der da der sehr aus der Kategorie Laptop-Trainer kommt, gibt es das im Eishockey
auch? Ja, natürlich gibt es da auch Unterschiede bei den Trainern. Also wenn ihr meine Trainer zurückdenkt, da war ja die Videoanalyse noch sehr, sehr stiefmütterlich, wenn man das mal so euphemistisch sagen kann. Jeder muss seinen Weg finden. Ich bin absolut davon überzeugt, dass man die Details beachten muss. Hat der Friedrich der Große schon seinen Generalen mitgegeben, sie sollen unbedingt auf die Details achten.
Jetzt kommt der Geschichtslehrer.
Ein alter durch. Militärhistoriker hat mir das zu Herzen genommen und versucht es umzusetzen. Und ich denke auch, dass es immer mehr kommt, dass jeder Trainer das immer mehr macht, dann alle Details per Video den Spielern zu vermitteln. Für den Spieler, für ein paar Spieler ist es dann oft ein Graus. Manche können sie ja maximal die ersten 30 Sekunden fokussieren.
So ist die heutige Generation.
So ist die heutige Generation. Da kommt mir dann meine Erfahrung vielleicht als Lehrer ein bisschen zugute. Ich versuche es möglichst kurz zu halten, allerdings, ja, man muss einen Mittelweg finden, sagen wir es mal so.
Wenn wir das im TikTok-Style machen, dann wollen wir gleich weiterwischen, ja. Dann zur nächsten Szene. Also ich verstehe, du bist eher Team Nagelsmann dann im Eishockey.
Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie der Nagelsmann arbeitet, aber ich bin fest davon überzeugt, ja, dass eine Videoanalyse Conditio sine qua non ist, damit du wieder was über meine Lateinkenntnisse erzählen kannst. Also ohne die geht's nicht in der heutigen Zeit, da bin ich absolut überzeugt davon.
Das werden wir wieder machen, um's zum Sportlichen wieder ein bisschen hinzudrehen. Die Spieler hatten jetzt 2 Tage frei, heute Abend, heute ist Mittwoch, 10. April, beginnt dann die Vorbereitung aufs Finale. Hatte der Trainer denn auch mal jetzt 2 Tage Zeit durchzuschnaufen oder wie schauen die bei dir erst die Tage?
Also ich muss mich dann immer zwingen, nichts zu tun, weil ich dann am Ende einer Playoff-Serie dann schon immer merke, dass ich auch ein bisschen Energie verliere. Deswegen habe ich tatsächlich jetzt am Montag gar nichts gemacht. Habe mich aufs Radl geschwungen, habe eine elektrische Schaltung an meinem Radl, habe die nicht gescheit aufgeladen gehabt, konnte dann nur mit 2 Gängen treten. Mhm. Die am letzten sogenannten Berg, es war nur ein kleiner Hügel, wirklich schon Muskelkrämpfe, ja, aber der Kopf war zumindest frei. Und gestern habe ich mich dann schon wieder hingeguckt und habe mich vorbereitet. Also ich habe aber einen Tag auf jeden Fall freigenommen und heute ist wieder Training.
Du hast dann einen Landkreis Neustadt hast dann durchquert einmal, oder?
Ja, Teilseil einmal. Ich habe schon meine Routen hier, ja, gehe auf der Radl fahren.
Okay. Gut, Tom, bring uns auf Stand. Wie schaut's aus? Sportliche Situation.
Ja, sportliche Situation. Weiden und Hannover Scorpions ziemlich im Gleichschritt durch die Playoffs. Davor schon beide die ihre jeweilige Liga, also die Oberliga Nord, Oberliga Süd, souverän gewonnen. Jetzt beide souverän durch die Playoffs marschiert. Beide jetzt im Halbfinale das erste Spiel verloren, davor immer zum Nullspiel durchgekommen. Also für die meisten wahrscheinlich keine allzu große Überraschung, dass diese beiden Teams im Finale aufeinandertreffen.
Nein.
Genau.
Aber 13 und 23 Punkte Vorsprung. Also, weil Kevin Godet gestern auch erzählt hat, die Weiden haben die Liga so dominiert und sie mussten sich 5-mal die Führung zurückkämpfen. Also, die hatten am Ende auch 13 Punkte Vorsprung.
Ist schon ganz schlecht.
Im Norden. Und auch in den Playoffs, wie du sagst, im Gleichschritt und wie der Eisblock das formuliert hat, das Traumfinale ist perfekt. Wo hast du denn noch Unterschiede ausgemacht, Sebastian, die über den Ausgang dieses Finales entscheiden könnten? Was sind diese sogenannten Key Facts, auf die es ankommt?
Schon der Hunger der beiden Mannschaften. Also die es mehr will, ist zwar alte Floskel, aber die hat schon gute Chancen, dass sie das Finale für sich entscheidet, weil beide Mannschaften qualitativ hochwertig sind. Aber wir haben jetzt besonders im Halbfinale schon richtig Playoff-like gespielt. Wir haben uns ja jetzt gesteigert innerhalb der Playoff-Runden, muss man sagen. Wir hatten eine hohe Laufbereitschaft, Intensität in den Zweikämpfen, konnten fast überall auf dem Eis Überzahl schaffen, weil wir mehr gelaufen sind als der Gegner. Und Tilburg hieß ja auch, dass sie eine sehr laufstarke Mannschaft sind. Wir sind trotzdem noch mal mehr gelaufen. Also das wird auf jeden Fall ein entscheidender Faktor sein. Special Teams werden ein Faktor sein, das ist auch nichts Neues. Und am Ende des Tages, wir Trainer wollen sie mir nie wahrhaben, Glück und Pech gehört schon manchmal auch ein bisschen dazu und da hoffen wir natürlich auf das kleine Quäntchen, das viel zitierte Quäntchen, mehr Glück für uns.
Und du magst den Blick zurück nicht. Ich mach's einmal jetzt, dann ist wirklich Schluss, ich verspreche es. Spielt letztes Jahr noch eine Rolle? Die Erfahrung, die man in Rosenheim gesammelt hat, dass das vielleicht diesen kleinen Unterschied in Sachen Hunger macht bei deiner Mannschaft?
Also Blick zurück mag ich nicht, würde ich so nicht sagen.
Doch, du kritisierst mich immer, wenn ich sage, wenn ich irgendwas mit, das war vor 2 Jahren, das war vor ein paar Wochen so, sagst du immer, ah ja, wir schauen nach vorne.
Ja, das stimmt so nicht. Man muss natürlich die Vergangenheit aufarbeiten, weil sonst kannst du die nicht verbessern, das machen wir auch immer. Und wir haben natürlich das Finale aufgearbeitet. Wir haben dann Veränderungen im Kader vorgenommen, Dinge, die vielleicht von manchen, oder Personalentscheidungen, die von manchen Leuten vielleicht gar nicht so verstanden wurden. Im Nachhinein denke ich, es waren absolut die richtigen Entscheidungen. Wir haben leichte Veränderungen auch im Spielsystem vorgenommen. nur leichte, aber da haben wir was geändert. Wir haben ein bisschen das Training anders gesteuert. Wir haben ein bisschen detaillierter, intensiver im Training gearbeitet. Also natürlich haben wir die letzte Finalniederlage aufgearbeitet und versuchen daraus einen Vorteil für diese Finalserie zu ziehen.
Zum Teil dieses Podcasts gehört auch die Chronistenpflicht. Tom, seit unserer letzten Aufnahme sind nochmal 2 Spiele gegen Tilburg über die Bühne gegangen. Du hast dir die natürlich detailliert angeschaut, wie ich dich kenne.
Ja, machen wir es in aller Kürze. Was aber, glaube ich, ganz spannend ist, ist schon, dass man da vielleicht 1-2 Sachen schon bei diesen Spielen, also in den letzten beiden Spielen gegen Tilburg sieht, über die man danach vielleicht nochmal ein bisschen reden können, vielleicht sogar diskutieren können. Das erste Spiel, worüber wir sprechen, war dann am 5. April. Das war das zweite Auswärtsspiel in Tilburg. 5-2 ausgegangen. Tilburg ist ja hochmotiviert aus der Kabine da gekommen, hat im ersten Drittel wirklich viel gezeigt, ist dann auch mit dem 1-0 in die Pause gegangen. Ja, und das war es dann mehr oder minder im zweiten Drittel. Dann Filin, Tielsch, nochmal der Filin, Loschek, 4-1 in die zweite Drittelpause. Und ja, dann war die Messe gelesen. Tilburg hat nochmal 2-4 verkürzt. Rubisch hat dann den Empty Net gemacht zum 5-2.
Aber der verkürzte Treffer war direkt nach Wiederbeginn. Also ja, da hätte es schon nochmal spannend werden können.
Trotzdem war es einmal mehr so, dass, wie soll ich sagen, im ersten Drittel hat der Gegner schon stark aufgespult und ab dem zweiten Drittel, das war es ja noch, das ist in der Spray-TV-Aufzeichnung, hört man das ja noch, wo die Tilburger Kommentatoren, ich glaube unmittelbar vor dem 4-1 der Devils, reden sie darüber, ob ihr Team gerade müde ist. Ah, look tired. Beim 4-1 für die Devils. Ja, genau. Und dann haben wir eigentlich auch noch das letzte Spiel der Serie, war dann daheim am Sonntag. Gefühlt fühlt sich's ewig her an, finde ich, weil man schon wirklich so aufs Finale schaut, aber es ist tatsächlich nicht so lange her. Das war das 8-1 daheim. Samanski mit dem 1-0, Tilburg hat dann ausgeglichen, 1-1 in die erste Drittelpause. Ja, und dann im Endeffekt auch wieder dasselbe Geschichte. Im zweiten Drittel war die Messe dann gelesen, Gläser, Rube, Schächtel, Schusser, 5-1, im dritten Drittel dann noch Wort, nachts am Schwarz.
Mal die korrigieren, es war Voigt, nicht Schusser.
War das Voigt?
Ja, ich habe auch, wir haben Assen diskutiert, den hat der Voigt noch abgedenkt. Ich habe
die Szene 3-4
Mal im Stadion 100 Mal gesagt, das war, also es ist jetzt im Nachgang nochmal korrigiert worden, aber es war dann tatsächlich Voigt, der Torschütze, der war noch irgendwie dran. Aber geschossen hatte Schusser.
Er war in der Nähe.
Ja, und der Voigtl hat abgefälscht.
Dann war es aber dann trotzdem, lass mich schauen, selbst wenn es Voigt war, waren wir wieder mal bei 8 Toren von 8 verschiedenen Torschützen. Ist ja was, was wir die ganze Saison schon immer sagen, eine der unglaublichen Stärken der Blue Devils, diese Breite des Kaders. Es gibt nicht ein oder zwei Reihen, die Tore schießen können, sondern es gibt brutal viele Spieler, die Tore schießen können. Und ja, hinterher gab es dann auch gleich mal...
Es gab eine denkwürdige Pressekonferenz.
Pressekonferenz, sowas.
Die jetzt nochmal denkwürdig ist, weil man ja weiß, es war ein Doug Mason seine letzte Pressekonferenz. Er hat ja gestern seine Karriere beendet. Aber du hast da die Zitate aufgeschrieben.
Also sowas habe ich tatsächlich selten erlebt von einem unterlegenen Trainer in einem wichtigen Playoff-Halbfinale. Also dass er sagt, in all meinen Jahren in Holland ist Weiden die beste Mannschaft, die ich gesehen habe in diesem Wettbewerb. Okay, dass er noch weiter gesagt hat, aber wir schauen jetzt im Finale nach dir und deiner Mannschaft, Sebastian, und toi, 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 ich hoffe, alles geht gut. Hast du sowas schon mal erlebt, dass ein gegnerischer Trainer so euphorisch ist?
Ja, das muss man auch einzuordnen wissen. Er ist ja ein Nordamerikaner. Es war sein letztes Spiel. Also ihm ist egal, ob ich jetzt gut dastehe. Ich bin jetzt keine Konkurrenz mehr für ihn. Und der Trainer ist ja natürlich ein bisschen Konkurrenzkampf. Jeder will der Beste sein. Das ist ganz normal. Es hat mich natürlich auch gefreut, die warmen Worte. Allerdings dürfen wir jetzt nicht dem Irrglauben erlegen, dass wir die beste Mannschaft schon sind, sondern das wollen wir erst nächste Woche beweisen. Aber es hat mich gefreut und ich habe ja vorher immer schon mit ihm geredet vor den Spielen. Er ist ein absoluter Gentleman, unglaubliche Expertise, Fachmann. Und ja, schade jetzt eigentlich, dass er aufhört, aber mit 68, denke ich, hat er es sich auch verdient.
Da darf er dann nochmal.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so lange durchhalten würde.
Aber diese Hochachtung, diesen Respekt, ich finde, das hat man ihm absolut abgenommen. Ja. Also das waren keine Floskeln.
Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, als ich das Interview in Tilburg angefragt hatte mit Doug Mason, saß ich noch auf Sylt mit der Family und ich habe da oben im Bett gearbeitet, weil einfach die Räumlichkeiten nicht gegeben waren. Homeoffice im Bett und auf einmal klingelt mein Handy Tilburger Nummer und ich habe gedacht, wer ist denn jetzt das? Hallo, this is Doug Mason from Tilburg. Also ganz locker, flockig, der ruft dich einfach an, und war wirklich ein Gentleman und ganz nettes Gespräch. Und das genauso ist er hier auch in Weiden aufgetreten und so hat er sich präsentiert. Also ich, aber jetzt mit dem Wissen, dass er aufhört, kommt das natürlich nochmal in einer anderen
Tasche. Muss ich ja sagen, es hat man auch der Mannschaft angemerkt. Mhm. Die hat unglaublich hart gespielt. Ich habe das in der Pressekonferenz gesagt, im zweiten Spiel in Tilburg, also in dem ersten Auswärtsspiel in Tilburg bis zur 72. Minute jeden Check gefahren, aber nicht provoziert, keine dreckigen Fouls, keine verletzungsträchtigen Fouls, sondern sie haben einfach hart gespielt. Mhm. Und ja, ich denke, das ist auch ein Verdienst vom Tag gewesen.
Das war im Peiting in der Runde zuvor noch ein bisschen anders. Jetzt, wenn wir die schon da haben, wie war denn das bei der Rückkehr nach Peiting? Da gab es ja in der ersten Pressekonferenz nicht so schöne Szenen. Wie ordnest du das jetzt im Nachgang ein? Ich meine, das ist immerhin der alte Verein.
Ja, man sollte da dem Ganzen gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Ich sage nur immer, wenn mich jemand fragt, der Unterschied zwischen Linda und Peiting ist, Linda war ja auch 2 Jahre Trainer. Da, wenn ich hinfahre, muss ich noch gefühlt 50 Leuten die Hand schütteln. Ja, und im Peiting schreien die Leute dann Buchwieser raus. Ja. Rechten Grund dafür habe ich jetzt bis jetzt keinen gefunden. Ich bin immer gleich. Manche mögen mich, manche nicht, aber dass es von Standort so unterschiedlich ist, ist schon denkwürdig. Ich hoffe nur nicht, dass ich, falls ich mal irgendwann nach Weiden zurückkomme, dass es dann so ist wie im Peiting, sondern dass es dann eher so ist wie in Linda, dass ich viele Hände schütteln muss.
Aber erstmal hoffen natürlich, dass du noch lange Zeit hier in Weiden verbringst. Und ich muss gestehen, ich habe mich bei deiner Pressekonferenz kurz angesprochen gefühlt, als du gesagt hast, ihr müsst jetzt schon über die volle Distanz alles abrufen und nicht nur ein Drittel, wie oft kolportiert wird. Und jetzt weiß ich nicht, ob du hier ein treuer Hörer bist, aber wir haben mit den Spielern immer mal wieder besprochen, dass es zumindest auf uns den Eindruck macht, die qualitativen Unterschiede waren bis zum Halbfinale so, dass sie genau gewusst haben, wir ziehen einmal ein Drittel an und dann ist dieses Spiel entschieden. Und ich weiß nicht, was der Maxi Kolb letztes Mal der gesagt hat, wir wissen einfach, wir können immer nochmal zulegen. Wir wissen, wir können immer noch ein Tor schießen. Hat das getäuscht oder war das bis zum Tilburg-Spiel so? Tilburg stimme ich dir vollkommen zu, das war über die komplette Distanz, war das Vollgas.
Also ich denke, in den Playoffs musst du schon dein bestes Spiel immer abrufen. Und das haben wir auch versucht. Auch gegen Peiting war es nicht so einfach. Die haben gut gespielt. Die haben versucht, uns aus dem Tritt zu bringen durch ihre Spielweise. Aber die haben auch sonst gut gespielt. Also da musste man schon an die Leistungsgrenze gehen. Es ist halt nicht immer möglich. Und dann schaut es so aus, die geben nicht alles, weil sie in dem einen Drittel dominieren wir dann den Gegner, klar, im anderen Drittel nicht. Also das ist aber nicht immer möglich. Das liegt nicht daran, dass wir nicht 100% geben. Auch gegen Tilburg, das im letzten Spiel, das erste Drittel, das darf uns eigentlich so nicht passieren. Da waren ein paar Leute einfach nicht bereit. Ein Block war komplett neben der Kappe, der eigentlich sonst zuverlässig ist, obwohl wir zu Hause spielen. Also das ist nicht bewusst. Und ich denke schon, dass sie in die Playoffs alles geben wollen, aber es geht halt nicht immer.
Aber dass halt die Überlegenheit zumindest so groß war, dass man mit den Kräften haushaltet, um es vorsichtig zu formulieren.
Auch nicht, aber wenn du hochführst, dann schaltest, denke ich, automatisch einen Gang zurück. Als gegen Tilburg das letzte Drittel, hat man gleich in den ersten 2 Minuten des letzten Drittels 2 Riesenchancen einfach hergeschenkt an Tilburg. Also ich denke, das ist menschlich.
Und ist nach dem ersten Drittel beim letzten Spiel gegen Tilburg, ist da in der Kabine mal lauter worden oder was? Weil der Unterschied gravierend war im zweiten Drittel dann.
Also in Tilburg ist es tatsächlich, im zweiten Auswärtsspiel in Tilburg ist es lauter worden, aber gar nicht von mir, sondern von unseren Führungsspielern. Ich habe es den Jungs auch gesagt, eine schlechte Mannschaft hat gar keine Führung, eine gute Mannschaft hat einen Anführer und eine Meisterschaftsmannschaft hat richtigen Chor, also eine richtige Gruppe von Anführern. Also mir ist es auch wichtig, dass die das auch ab und zu untereinander regeln. Manchmal muss ich natürlich auch was sagen, aber ich finde, dass wir jetzt im Laufe der Saison immer mehr die Führungsspieler rauskristallisiert und die nehmen das Heft dann auch in die Hand. Und dann kann ich mich auf das Fachliche konzentrieren, was wir da verändern müssen und muss nicht da emotional einwirken. Und jetzt im letzten Spiel bin ich deshalb nicht laut geworden, weil es tatsächlich nur eine Reihe war, die halt neben der Kappen war. Der Rest hat eigentlich gut gespielt, aber die Reihe, die hat dann im zweiten Drittel auch 2 Tore geschossen. Die waren dann wie verwandelt. Mit denen habe ich geredet, dass sie jetzt wieder ins Spiel kommen müssen, aber eigentlich eher ruhig.
Wie um einmal ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, wer sind da die Wortführer in der Kabine? Darfst du das sagen?
Nein, also ich denke, das kann man sich ja, sollte man sich ja denken können, dass die Kapitäne, die erfahrenen Spieler, die schon einiges gesehen haben, die vielleicht auch schon Meisterschaften gewonnen haben, dass die natürlich was sagen. Also ich kann sagen, wer es nicht ist. Also nicht ist es der Loschek, der Bruch, Lipnitzki, Schmidtbauer.
Also die 20-Jährigen sind es nicht.
Die Youngster. Die sind eher am anderen Ende, die kriegen den Föhn dann ab.
Okay.
Aber was mich interessieren würde, welche Rolle spielt da jemand wie, sagen wir mal, ein James Bettauer, der viel Erfahrung hat, aber halt erst relativ spät zur Mannschaft dazugestoßen ist. Wie bringt der sich dann da ein?
Ich sitze natürlich auch nicht immer mit in der Kabine. Also ich lasse in der Drittelpause lasse ich der Mannschaft auch 5-6 Minuten Zeit, um sie selber zu fangen. Und sonst setze ich ab eher in der Trainerkabine. Man muss natürlich auch schauen, was der jeweilige Spieler für Persönlichkeit ist. Es gibt eher die Introvertierten und dann eher die Extrovertierten. Es gibt eher die Anführer, es gibt eher die guten Spieler. Also da muss man einmal schauen, der James ist ein Spieler, der schon alles gesehen hat. Er ist absolut menschlich in Ordnung, er ist eigentlich immer gut drauf, er redet viel, aber eher auf die ruhige Art.
Und bevor wir jetzt zum Vergleich Scorpions und Devils kommen, was machst du auf so langen Busfahrten wie jetzt nach Tilburg? Das haben wir die Spieler jetzt in den letzten Wochen einmal gefragt und die waren ganz unterschiedlich. Karten zocken, ihr schaut Filme etc. Was macht der Trainer auf so einer langen Fahrt?
Ja, zuallererst leide ich jetzt an neuen Entwicklungen, dass im Bus keiner mehr Schafkopfen kann.
Oh weh.
Zu meiner Zeit hat man wenigstens noch eine Schafkopfrunde gehabt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Nein, Spaß beiseite. Als Trainer kannst du natürlich nicht mit den Spielern dann um Geld Karten spielen. Das wäre nur schöner. Das geht nicht.
Um Vertragskonditionen.
Teambuilding.
Ich mache das Übliche. Also ich habe immer ein Buch dabei. Manchmal lese ich gar nichts, manchmal lese ich die ganze Zeit. Oft schaue ich dann auch noch Videos. Und ansonsten höre ich Musik und harre der Dinge da. Aber es gibt Schöneres als lange Busfahrten.
Das glaube ich. Naja, nach Hannover, wie lange wird man jetzt fahren? 4 Stunden, 4,5. Ja,
so bisschen mehr mit dem Bus.
Mit dem Bus,
aber ja. Weniger als nach Tilburg.
Genau.
Das ist schon mal positiv.
Ja. So, dann schauen wir mal auf die Statistiken, die wir da rausgekramt haben im Webelschen Keller.
Das ist nicht der Kölner Keller.
Das ist bei uns hier die Blue Devils in den Playoffs mit der absolut besten Powerplay-Statistik, 40,4%. Die Scorpions damit in Anführungsstrichen nur 23,8%. Trotzdem, wenn man irgendwo einen Ansatz finden will, die Statistik ist super, Powerplay. Und gegen Tilburg hat man immer wieder mal das Gefühl gehabt, der hat jetzt trotzdem Probleme, wie man so sagt, in die Formation zu finden. Woran lag das?
Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Tilburg hat ganz, ganz aggressiv gespielt und dann schaut das Powerplay nicht so ruhig aus, wie es vielleicht gegen einen anderen Gegner ist. Allerdings, jede Taktik hat einen Vor- und einen Nachteil. Wenn man so aggressiv ist, bringt man den Gegner dadurch unter Druck und er kommt nicht so leicht in die Aufstellung. Allerdings, wenn man zu aggressiv ist und man die Aggressivität oder die Unterzahlformation überspielt hat, hat man relativ leicht Chancen. Und dann ist es oft so, dass das Powerplay nicht so gut ausschaut, aber am Ende des Tages zählt nur die Effektivität und die war jetzt gegen Tilburg auch okay, wobei in ein paar Spielen mit unserem Powerplay durchaus nicht zufrieden war.
PK, sind Sie fast auf Augenhöhe fast. 87,8 die Blue Devils, 87,2 die Scorpions. Und da kommen wir zur einzigen Statistik, wo die Hannover Scorpions führend sind. Das ist die, wie neudeutsch, Scoring Efficiency, also die Effektivität vor dem Tor, die Chancenverwertung auf Deutsch. Scorpions mit 14,78%, die beste Mannschaft in den Playoffs, aber dahinter gleich die Blue Devils mit 13,25%, allerdings auch mit 3 mehr geschossenen Toren. Tom, deine Lieblingsstatistik? Die, wie wir sie nennen, die Pepe Eberhardt-Statistik?
Die Pepe Eberhardt-Gedächtnisstatistik, die Penalties. Die Penalty Minutes, natürlich die Blue Devils mit 10,5 knapp Minuten pro Spiel auf Rang 14, also relativ bei den Bad Boys dabei. Die Scorpions noch ein Rang dahinter mit was haben die? 13,2 Minuten pro Spiel. Also, wie soll ich sagen, würde man jetzt auch die, würde man aus der Statistik auch rauslesen, wenn du in den Playoffs vorne mit dabei sein willst, darfst du halt auch kein Kind von Traurigkeit sein, musst halt auch eine gewisse Physis aufs Eis bringen.
Ja, und du musst sagen, in dieser Tabelle sind halt alle Mannschaften drin.
Ja, alle.
Und da haben halt die Blue Devils
auch,
und
auch Herne oder was.
Ja, ja, und die Scorpions die meisten Spiele absolviert. Und dann schauen wir noch auf die Topscorer. Ich habe sie gelernt inzwischen. Pascal Aquin, Dylan Ruck und Alan McPherson. Top Playoff Topscorer. Alle drei von den Hannover Scorpions. Wie hast du die Kaderanalyse bei den Scorpions? Was hast du dir da zurechtgelegt? Ist es so, haben die auch diese Tiefe wie ihr oder ist das so eine herausragende Reihe?
Ja, erstmal, als ich den Kader gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das schaut aus wie die Oberliga-All-Star-Mannschaft. Das muss man schon sagen. Die haben natürlich schon eine Tiefe, aber sie spielen nur mit drei Reihen, also ist ein bisschen anderer Ansatz, aber alle drei Reihen sind unglaublich stark. Also die drei Spieler, die du jetzt genannt hast, die spielen ja gar nicht in einer Reihe, sondern in der ersten und das zweiten Reihe. Das sind die Topscorer, ja. Und dann haben sie noch eine starke dritte Reihe mit Zweitligaspielern gespickt, genauso wie die sechs Verteidiger, sind auch unglaublich stark und beide Torhüter, ja, braucht man auch nicht viel zu sagen. Glatzel war ewig lang erster Torwart in Leipzig, ist da jetzt nur Backup-Goalie, also die haben schon auch Kevin wird es jetzt vielleicht nicht gern hören, aber die haben schon eine gewisse Qualität.
Das habe ich nicht gesagt. Also, habe ich gestern gesagt, sie stapeln da jetzt aber schon wegen tief. Ja, ja, wir haben auch schon eine gute Mannschaft.
Zwei, drei gute Spieler haben sie schon.
Aber das haben die Devils ja auch.
Ja, aber ja, schon. Aber das interessiert mich, weil er sagt, die spielen nur mit drei Reihen. Das hat man nämlich, ich weiß gar nicht, ich glaube auch der Maxi, der wird irgendwann mal Trainer, glaube ich, der das letzte Woche schon analysiert hat, dass die Scorpions bloß mit drei Reihen spielen. Bloß, ist das auf Sicht, nicht der Vorteil für die Devils? Ihr habt halt vier gleichwertige Reihen, die Tempo machen können.
Ja, vier gleichwertige Reihen haben wir leider auch nicht ganz, muss man schon sagen, es sind schon noch Qualitätsunterschiede, aber wir haben vier starke Reihen. Du darfst es nicht dem Irrglauben auferlegen, ja, wir haben vier Reihen, die haben drei Reihen, die werden müde, sondern wir müssen die müde machen. Das heißt, wir müssen intensiv jeden Wechsel spielen, viel laufen und dann kann es sein, dass wir dann irgendwann einen Vorteil daraus ziehen, aber am Anfang der Serie ist es sicherlich kein Vorteil.
Ich habe ja auch eine Kaderanalyse vorgenommen, als ich mich aufs Godet-Interview vorbereitet habe und ja, mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen bei den Namen Oleksuk, Reinig und Knaup. Ich dachte, scheiße, die kennst du doch. Das sind drei Rosenheimer, die waren letztes Jahr beteiligt im Finale und da hat er gesagt, Kevin Godet, deren Expertise wird er bemühen und er hat schon damit begonnen, aber er wollte mir nicht verraten, welche das ist, aber fairerweise ist ja natürlich angemerkt, dass die Blue Devils ein anderes Gesicht haben als in der letzten Saison. Gut, der Reinig hat jetzt noch in Bayreuth gespielt, ehe es dort finanzielle Turbulenzen gab, dann ist er zu den Scorpions gegangen. Ja, Tom, aber auch die Spieler der Blue Devils finden sich in der Scorerliste.
Ja, auch die finden sich in der Scorerliste. Davor eine kleine Korrektur nochmal zu den Strafzeiten. Das sind ja Penalty in Minutes pro Spiel.
Ja.
Also es ist völlig unabhängig, wie viele Spiele die gespielt haben. Es ist ja eine prozentuale.
Ah ja, okay.
Genau. Also trotzdem eben die...
Aber das ist deine Statistik.
Das ist meine Statistik. Ja. Hast du eh nichts davon. Genau. Von Strafzeiten verstehst du nichts.
Nee.
Ich habe Verteidiger gespielt. Zurück zu den Devils. Bei den Topscorern in der Liga, in den Playoffs eben drei Hannoveraner auf den vordersten drei Plätzen, aber in den Top Ten ansonsten fünf Blue Devils Spieler. Also auch da könnte man wieder meinen oder daraus ableiten, dass eben die Breite des Kaders der Blue Devils schon extrem gut ist. Wir haben einen Luca Gläser mit 19 Scorerpunkten, einen Elsner mit 19, einen Rubisch mit 19.
Die komplette erste Reihe.
Dann ein Kurt Davis, der sowieso herausragender Verteidiger in den Playoffs ist mit 17 Scorerpunkten und noch jemand wie Tyler Ward. Und dann haben wir noch nicht über Leute gesprochen wie Nado Nachtsam und keine Ahnung wen noch alles. Also da kommen dann dahinter auch noch ein paar.
Samanski, ja, die scoren auch.
Und also schon noch, extrem gut. Ja. Und dann haben wir noch die Torhüter.
Bevor wir zu den Zahlen kommen, wird sich das Wechselspiel im Finale fortsetzen? Hast du da schon eine Entscheidung getroffen?
Also da muss man von Spiel zu Spiel schauen. Allerdings hat sich jetzt besonders im Halbfinale eben der Wechsel als großer Vorteil erwiesen. Der Torwart von Tilburg war ja sehr, sehr stark die ersten drei Spielen. Aber dann ist es für den Torwart schon eine enorme Belastung, mental als auch physisch, so viele Spiele innerhalb kürzester Zeit. Und im vierten Spiel hat er dann schon ein bisschen gewackelt, aber sagen wir mal, komische Tore kassiert. Im letzten Spiel ist er dann ausgewechselt worden. Also ich möchte mich noch nicht festlegen, aber es wird sicherlich kein Torwart alle mutmaßlich 7 Spiele.
Dann jetzt hast du gerade noch die Kurven gekriegt, du wolltest 4 sagen.
4 oder 7 Spiele, je nachdem.
Gut, aber da ist ja, glaube ich, die gute Nachricht. Beide Weidner Torhüter haben in den Playoffs bisher schon echt Top-Leistungen gezeigt. Der Wölfel ist mit einer Safe-Quote von 95,9% auf Platz 1 in der Liga mit sehr viel weniger gespielten Spielen natürlich. Und Jaro Hübel mit auch, also wahnsinnig guten 91,8% auf Platz 4. Der Scorpions-Goalie, der Kuhn, ist mit 94,1% Safe-Quote auf Rang 2, also noch zwischen den beiden. Aber dann kommt länger nichts. Also ich denke, auch da sind die Devils natürlich auf der Torhüterposition deutlich breiter aufgestellt als die Scorpions.
Ich glaube, die Zahlen sagen es, da treffen zwei absolute Top-Mannschaften, zwei absolute Oberliga-Spitzenmannschaften aufeinander, die in jeder Hinsicht ja, qualitativ herausragend sind. Ich sage trotzdem, der Kader der Blue Devils ist etwas breiter, etwas tiefer besetzt als der Scorpions und deswegen, ich habe es ja schon gehört, also 4-1 wird es ausgehen das Finale, bloß beim Gegner haben wir ein wenig verändern müssen, aber das werden wir sehen. Was kommt den Fans, was kommt den Stadien für eine Bedeutung zu im Finale? Ihr kommt jetzt gerade aus der Technohalle in Tilburg. Da geht es bei uns ja eher gesittet zu, sage ich mal, wenn man das so aus der Ferne mitverfolgt hat. Die Scorpions haben jetzt nicht diese Zuschauerzahlen wie die Indians in Hannover zum Beispiel. Was erwartest du da für eine Rolle des Anhangs?
Zunächst mal hat mir es in Tilburg gar nicht so gut gefallen.
Siehst du, das der Teamschier gesagt, das war genau seins.
Das war so ein bisschen nordamerikanisch. Das Ganze ist ein bisschen zum Event aufgebauscht worden. Mhm. Also Eishockey war natürlich im Mittelpunkt, aber es waren schon viele andere Sachen auch dabei. Aber das kann jeder machen, wie er denkt. Ein Stadion oder eine Heimatmosphäre oder Stadionatmosphäre macht natürlich was aus. Aber ich fühle mich absolut wohl in unserem Stadion. Es ist immer super Stimmung. Ich hoffe natürlich, dass wir da ganz stark unterstützt werden. Bei den Scorpions kann es schon auch so ein bisschen Hexenkessel sein. Ich habe mal mit Peiting da eine Playoff-Serie gespielt vor langer Zeit. Allerdings haben wir das Heimrecht und das wollen wir dann auch gerne nutzen.
Spielt das eine große Rolle bei einer Best-of-Seven-Serie?
Ach, eigentlich. Letztes Jahr wurde man ja eines anderen belehrt. Ich denke, es macht nicht viel aus, aber es kann was ausmachen. Es ist sicherlich kein Nachteil. Manche sagen ja sogar, es ist ein Nachteil, aber ich denke, es ist schon ein leichter Vorteil, aber macht nicht viel aus.
Und eine Lehre aus dem letzten Jahr kann ja auch sein, dass das erste Spiel unglaublich große Bedeutung hat.
Ja, das haben wir letztes Jahr schon gewusst. Ja.
Da ging es schief. Ja. Aber spielt das in der Vorbereitung irgendeine Rolle, dass man sagt, da müssen oder ist da jedes Spiel gleich im Finale?
Nein, das hier ist gleich. Also du bereitest die natürlich intensiv vor und du willst auch jedes gewinnen, egal ob es erste oder fünfte. Du darfst natürlich auch nicht zu sehr verkrampfen. Also du musst das mittlere, wie heißt es immer in der Psychologie, das mittlere Erregungsniveau erreichen, nicht zu verkrampft sein, nicht zu locker das Ganze angehen und das versuchen wir zu erreichen im ersten Spiel gleich.
Apropos mittleres Erregungsniveau, verspürst du nur sowas wie so Gefühle wie Nervosität, Anspannung, wie ist das momentan bei dir?
Also jetzt gerade noch gar nicht. Es ist auch schon besser geworden. Vor dem Halbfinale war ich fast gar nicht nervös. Also man muss ein bisschen als Trainer vor allem seine eigene Emotionalität im Griff haben, sonst überträgt sie es auf die Spieler. Und ich war als Spieler also nie so einer, der jetzt da besonders nervös war und hat es jetzt eigentlich auch als Trainer fortgeführt. Am Anfang meiner Trainerkarriere war es noch mehr, aber es wird immer weniger. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist.
Und mit Blick auf den Kader, auf die Personalien, kann man, glaube ich, schon sagen, dass sich die Reihen und die Formation jetzt gefunden haben. Lediglich in der vierten Reihe gibt es ab und an einmal einen Wechsel. Der Rest hat sich eingespielt. Wie reagiert dann zum Beispiel ein Kapitän Dennis Thielsch, wenn du ihm sagst, ist leider kein Platz für dich im Kader oder ein gestandener Spieler wie der Vincent Schlenker. Wie reagieren die?
Ja, das kann man sich natürlich vorstellen, dass die erstmal enttäuscht sind und die Entscheidung oftmals dann auch nicht verstehen. Ich versuche es jedem zu erklären und das Ganze transparent zu machen, aber jeder sieht es vor einem anderen Blickwinkel und keiner denkt natürlich, ja, er müsste draußen sitzen. Aber das ist halt die Schattenseiten des Trainerjobs, die muss ich auch in Kauf nehmen und versucht es so transparent und menschlich wie möglich zu machen.
Dann ist mir im letzten Spiel aufgefallen, dass der Luca Gläser gegen Ende des Spiels hat er ja bei einem klaren Spielstand ein kleines Scharmützel gehabt, musste auf die Strafbank und danach hast du dann gleich duschen geschickt. Ja. War das eine disziplinarische Maßnahme oder hast du gesagt, der Kass ist gegessen?
Nee, was? Also es war keine disziplinarische Maßnahme, wobei er manchmal eine brauchen würde, weil da das ein oder andere Foul, sagen wir mal, wie drückt man es auf, aus überflüssig ist, um nicht zu sagen dumm. Aber da war es so, dass der Luca schon vor dem Spiel angeschlagen war, war ein bisschen kränklich, hat sich aber trotzdem in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat auch super gespielt. Aber da war das Spiel dann entschieden und die überflüssigen Strafzeiten sind dann nur dazugekommen. Und dann haben wir beide gesagt, wir geben einem Schwarzen hier Scheiß.
Okay, und da war ein kleiner Schreckmoment. James Bettauer musste vom Eis. Hast du schon Rückmeldung? Wie geht's ihm oder war das Vorsichtsmaßnahme oder wie geht's ihm?
Ja, es war tatsächlich ein Schreckmoment. Also mir ist auch schon alles runtergefallen. Aber es war dann nur eine Vorsichtsmaßnahme und er ist wohlauf.
Ah, das ist doch gut. So, dann schauen wir mal auf den Ausblick. Wie schaut's denn aus? Also der Fahrplan für alle Blue Devils Fans, der lautet Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag. Und dann vielleicht Dienstag, Freitag, Sonntag, wenn es über 7 gehen sollte. Das Gute, bei uns verpasst ihr nichts. Wir sind komplett live dabei mit Live-Eindrücken von der Hans-Schöpf-Arena aus Hannover. Berichte, Analysen, Interviews und unserem Podcast wird es natürlich weiterhin im wöchentlichen Turnus geben. Bei uns verpasst ihr nichts. Ich denke, ihr fahrt am Montag dann nach Hannover, oder?
Ja.
Ja, genau. Sonntagsspiel und Montag Hannover. Also dann geht's wieder los. Und dann wollen wir natürlich auch beim Coach die beliebte Rubrik der Fanfragen abhandeln. Und das sind tatsächlich Fanfragen, also Kritik an die Kabine.
Da haben sie sich nicht getan.
Ich habe es ihm schon gesagt beim Hochgehen. Aber beim Trainer draußen sie nicht. Da sind sie alle ruhig. Da kommen keine Spitzen. Oder wie aus dem Hause Samanski, dass sich da die halbe Familie zu Wort meldet und irgendwelche Interna ausplaudert. Fangen wir mal mit dir persönlich an. Es sind überraschend viele Fragen hier aufgetaucht, die sich um deine persönliche Zukunft drehen. Und bleibst du liegen unabhängig nächstes Jahr in Weiden? Bist du nächstes Jahr noch Trainer in Weiden? Was passiert, wenn ihr aufsteigt? Bleibst du in Weiden? Da gibt es einige, die machen sich Sorgen, dass du nächstes Jahr nicht mehr da bist. Ist das begründet?
Nee, ist nicht begründet. Erstmal freut es mich, dass offensichtlich Interesse an meiner Zukunft besteht und hoffentlich dann auch, dass sie Interesse daran besteht, dass ich hier bleibe. Also ich habe noch für nächste Saison einen Vertrag, der ist ligenunabhängig. Von meiner Seite werden keine Verträge gebrochen. Ich habe ja da schon mal ein berühmtes lateinisches Zitat gebracht, das traue ich mir jetzt nicht mehr sagen.
Doch, machen wir wieder, mal. Ich habe es echt vergessen.
Als Pseudo-Intellektueller rüber.
Nein, Verträge sind zu erfüllen.
Pacta servanda sunt.
Ja, genau.
Ja. Und deswegen, ja, also von meiner Seite bin ich nächstes Jahr noch hier und hoffe natürlich, dass ich nächstes Jahr mal einen Traum von mir oder ein Ziel von mir erfüllen kann, dass ich ja die L2-Mannschaft trainieren kann.
Genau. Da sind es nur 4 Siege bis dorthin. Da ist eine Fachfrage da, die interessiert mich jetzt selber, weil das ist wirklich, ich weiß nicht, vielleicht ist der blöd, aber er wirkt zumindest fundiert. Warum spielt ihr nur in der dritten Reihe einen 3-1-1-Vorcheck? Ich bin ein Taktik-Nerd, auch im Fußball oder was weiß ich. Ist das eine richtige Beobachtung?
Ja, fast. Also man unterscheidet ja zwischen Vorcheck, oder wir unterscheiden zwischen Vorcheck, der ist bei uns anders, der ist kein 1-3-1, sondern das ist wirklich nur, wenn der Gegner hinterm Tor sicher die Scheibe hat und wir beim Wechseln waren und nicht richtig vorchecken können, dann spielen wir 1-3-1 Falle, nennen wir das eher, das nennen wir nicht Vorcheck. Und es schaut so aus, dass das nur die dritte Reihe spielt, weil die taktisch am diszipliniertesten ist und die anderen Reihen machen, was sie wollen. Deswegen schaut es so aus, als ob das nur die dritte Reihe macht. Okay. Aber gute Beobachtung, gute Frage.
Ja, sehr gut. Also da ist einer ein Fachmann.
Dann, wir haben auch ein, zwei Fragen, die sich eher um dich persönlich, um dich privat drehen, bezüglich, wie du dich in Weiden wohlfühlst. Also sowas zum Beispiel wie, was ist dein Lieblingsplatz in Weiden? Also wenn es jetzt mal frei ist und nicht unterwegs bist, wo hältst du dich denn in der Stadt gerne auf?
Also erstens fühle ich mich sehr wohl hier in der Umgebung. Ich wohne nicht direkt in Weiden. Aber die Umgebung und auch die Leute sind genau meins. Die Berge vermisse ich ab und zu mal ein bisschen, aber da wird es in näherer Zukunft wahrscheinlich keine Lösung geben, dass hier Berge noch...
Das schafft nicht mal der Klimawandel.
Ja, genau, das schafft nicht mal der Klimawandel. Und ansonsten gehe ich eben gern Radl fahren. Ich bin gar nicht so oft in der Stadt. Ich gehe gern Radl fahren und da bin ich gern an dem Fahrenberg oder Leuchtenberg. Die Dinger fahre ich dann immer ab. Und ja, es ist echt toll hier.
So, dann habe ich hier... Also erstmal ist grüß dich ein Fan aus Peiting. Haben wir ja thematisiert hier. da geht es eben um die Frage, aber die Frage haben wir vorhin schon beantwortet, was du von der Aussage von Godet hältst, dass ihr ganz klar die Favoritenrolle innehabt. Das haben wir, glaube ich, schon thematisiert im Gespräch, aber es wird scheinbar auch im Peiting gelesen.
Danke für die Grüße.
Dann haben wir hier wieder eine Fachfrage. PP, also Powerplay scheinbar. In Schönheit sterben oder feuern aus allen Rohren? Ist das eine Kritik gerade, oder? Wie lese ich das raus? Ist das eine Frage? In Schönheit sterben oder aus allen Rohren feuern?
Also ich denke, ich weiß, was er ungefähr meint. Ich denke es zu wissen. Ich sage zu meinen Spielern immer, besonders auch in der Offensive, oder was heißt in der Offensive? Wir unterscheiden gar nicht zwischen Offensive und Defensive, sondern wir unterscheiden zwischen dem Spiel mit der Scheibe und Spiel ohne Scheibe. Und ich sage zu meinen Spielern immer, mit der Scheibe trifft die richtige Entscheidung. Ich habe früher Trainer gehabt, du warst vorm Tor und da ist schon von drei Leuten draußen an der Bande, hast du bloß gehört, tschüss! Ja, ist gut. Schuss aufs Tor ist immer was, aber der ist manchmal auch die falsche Entscheidung. Manchmal ist der Querpass besser. Und dann ist es oft so, du spielst den Querpass und dann weiß natürlich jeder auf der Tribüne, ja, die schießen ja viel zu wenig aufs Tor. Also ich gebe da meinen Spielern den Handlungsfreiraum, trifft die richtige Entscheidung. Wir haben verschiedene Optionen immer, er hat verschiedene Anspielpartner, wir haben auch Zonen, die vor dem Spiel auf uns eingehalten werden müssen, der muss da anspielbar sein. Der Peppi redet immer vom, Peppi Ebert vom Honey Hole. Ich habe es immer anders genannt, aber Honey Hole finde ich ganz gut. Daraus schießt man oft Tore. Das versuchen wir immer, dass da Leute anspielbar sind. Aber also Antwort auf die Frage, wir haben wieder viel geredet und wenig gesagt, meine Spieler sollen die richtige Entscheidung treffen.
Alles klar. Dann ist eine Frage, ob du eine Routine vor dem Spiel hast, was immer das Gleiche machst. Und es ist auch in Zeiten von sozialen Medien, es gibt Höflichkeit, haben Sie eine Routine vor dem Spiel?
Das freut mich. Also der Masi, unser Co-Trainer, darf das jetzt nicht hören. Ich versuche zumindest jetzt die letzten Spiele, ich wollte es eigentlich die ganze Saison machen, gehe jetzt nach der Besprechung, haben wir immer relativ lang Zeit, bis das erste Bulli ist, gehe immer rüber in den Kraftraum und versuche ein paar Workouts zu machen. Das habe ich jetzt in letzter Zeit auch ganz gut geschafft, aber es ist noch nicht ganz so regelmäßig, dass man es eine Routine nennen könnte.
Macht er das wohl?
Ach, der macht das auch. Jetzt nicht mehr so, der hat auch ein bisschen Ehrgeiz verloren.
Okay, also.
Muss ich mal wieder sagen.
Die Einladung steht ja hier an ihn auch. Wir würden ihn auch gerne mal hier vorstellen, deinen Code.
Ja.
Tom, bevor du kommst, ich habe hier noch einen, den kenne ich. Stefan Pühler, seines Zeichens Torjäger von der Spielvereinigung SV Weiden, hat eine Frage an dich, wie du zum Thema Aberglaube stehst.
Bin ich kaum. Also bin ich fast gar nicht. Als Spieler vielleicht sogar noch mehr. Als Spieler muss es auch mehr sein, weil du hast dann Dinge, an denen die du aufrichten musst. Also ich weiß jetzt nicht, wie seine Torquote im Moment ist.
Die ist sensationell für einen 18-, 19-Jährigen. Die ist echt gut.
Dann soll er die Dinge, die er bis jetzt gemacht hat, weitermachen bis zum Ende seiner Karriere.
Okay, und dann, ich glaube, wir sind soweit durch. Wir haben noch einige andere Fragen, die gehen aber über Themen, die wir schon besprochen haben.
Eine Frage stellen wir nicht. Was passiert, wenn ihr das Finale nicht gewinnen solltet? Diese Spiele, weil das ist...
Die Option besteht ja gar
nicht. Nein, die Option besteht nicht.
Beschließen wir hier. Vielleicht noch eine Frage, eine letzte. Wie stehen Sie dazu, junge Spieler einzusetzen aus dem Nachwuchsbereich?
Das ist ein Thema, ein ganz großes Thema, dem wir uns jetzt auch angenommen haben. Auch der Herr Ziegler, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, er sponsert ja nicht nur die erste Mannschaft, sondern er sponsert auch viele in den Nachwuchs. Da haben sie jetzt seit letztem Jahr, also in meinem ersten Jahr war das noch nicht so, aber seit letztem Jahr haben sie zwei hauptamtliche Trainer jetzt im Nachwuchs. Seit dem Jahr haben sie sogar drei hauptamtliche Trainer im Nachwuchs. Und es muss das Ziel sein vom Weiden, vom Verein und dann auch später von den Blue Devils, dass möglichst viele Weidener dann auch in der ersten Mannschaft spielen. Aktuell ist es so, dass unsere Juniorenmannschaft leider nur in der dritten Liga spielt. Der Sprung von der dritten Juniorenliga in die dritte Profiliga ist immens und der wird wahrscheinlich auch nicht kleiner, sollte man tatsächlich den Aufstieg realisieren, aber das Problem haben wir erkannt und gehen das auch an. Wir werden auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich bin mir ziemlich sicher,
auf jeden Fall.
Ja, doch, ich glaube, es ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr einen der Juniorenspieler bei uns in der ersten Mannschaft im Kader haben und den versuchen wir natürlich heranzuführen an das Niveau der ersten Mannschaft. Wir arbeiten auch viel mit den jungen Spielern. Nach dem Training gibt es immer Extra-Einheiten, also sind dazu verpflichtet alle U23-Spieler. Es ist aber dann, und das sage ich auch ehrlich, am Ende des Tages so im Profigeschäft, am Freitag spielt der, der besser ist. Also unabhängig vom Alter, wenn der 30-Jährige besser ist als der 20-Jährige, spielt der. Wenn sie gleich stark sind, spielt der 20-Jährige. Aber ich kann jetzt zum 30-Jährigen sagen, du spielst jetzt heute nicht, weil der 20-Jährige halt 20 ist, obwohl du besser bist. Also das gibt es bei mir nicht. Aber trotzdem wollen wir den Nachwuchs auf jeden Fall fördern und das haben wir auch auf die Fahnen geschrieben. Also das ist eine Sache, ich habe selber Kinder, die Eishockey spielen. Es ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, dass man auch die Nachwuchsspieler, die in Deutschland ausgebildet wurden, dann in den Profibereich führen.
Gut, dann hat er alle Fragen hier. Warte mal, ja, ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Torwartwechsel, das haben wir besprochen. Die Scorpions, Stärken, Schwächen der Scorpions, die haben wir auch thematisiert. Und dann, ja, dann bleibt uns nicht mehr viel, als euch viel Glück zu wünschen, Sebastian.
Danke.
Wir sind dabei. Wir werden euch begleiten. Wir werden euch die Daumen drücken, dass es dieses Jahr klappt. Denn sowas wie Rosenheim wollen wir nicht mehr haben. Und dann ein Blick in die DL2 macht ja unglaublich Bock. Also das wäre schon geil. Also wenn man sieht, Regensburg ist jetzt ins Finale eingezogen in der DL2, dann hast du dieselbe, die glücklicherweise oben geblieben sind, dann hättest du richtige Derbys hier mit Landshut und was weiß ich. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Am kommenden Sonntag, 14. April, geht's los. 18.30 Uhr in der Hans-Schröpfer-Arena. Erstes Finale zwischen den Blue Devils Weiden und den Hannover Scorpions. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Gast. Schauen wir mal, wer das dann ist. Ich vermute, nächste Woche kriegen wir wieder einen Spieler unter. Aber vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Alles Gute und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Servus.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.